بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und willkommen zum 17. Juz. Und dieser Juz beginnt mit Surat Al-Anbiya, die Propheten. Und das ist auch eine mekkanische Sur. Surat Al-Anbiya gehört ebenfalls zu den ersten Suren, zu den ältesten oder frühesten Suren. Und zu Beginn behandelt Allah Azza wa Jal den Tag der Auferstehung und erklärt die Weisheit hinter der Schöpfung. Und ein großer Abschnitt befasst sich hier in dieser Sure mit den Geschichten der Propheten. Und dann behandelt die Sure einige Zeichen der Stunde. Und zum Schluss erklärt die Sure die Rolle des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auftakt der Sure machen folgende Ayat. Allah Azza wa Jal sagt:
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
Das waren die ersten drei Ayat der Sura. Nahe gerückt ist den Menschen ihre Abrechnung, während sie sich in Unachtsamkeit abwenden. Keine neuerliche offenbarte Ermahnung kommt von ihrem Herrn zu ihnen, ohne dass sie sie anhören, während sie spielen und ihre Herzen beschäftigt sind. Und sie führen insgeheim vertrauliche Gespräche, sie, die Unrecht tun. Ist dieser etwas anderes als ein menschliches Wesen wie ihr? Wollt ihr denn sehenden Auges Zauberei begehen? Allah Azza wa Jal erwähnt hier also, dass die Herzen beschäftigt sind, dass die Herzen abgelenkt sind. Und das ist eine Lehre, die wir daraus ziehen, dass wir durch das Gedenken Allahs dazu führen, dass unsere Herzen eben nicht unachtsam sind. Danach geht Allah Azza wa Jal auf die Entsendung der Propheten ein und erklärt, dass es Menschen waren. Und dabei ruft Allah dazu auf, die Leute des Gedenkens zu fragen. Allah sagt: Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen wir Offenbarungen eingaben. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Ayah 7. Allah Azza wa Jal teilt also die Menschen auf in zwei Gruppen. Menschen, die Wissen haben und Menschen, die kein Wissen haben. Und Allah sagt uns, was wir tun, wenn wir kein Wissen haben. Allah sagt nicht, recherchiert selbst. Was leider viele denken, dass das der richtige Weg ist. Nein, sondern Allah Azza wa Jal sagt, frag die Leute des Wissens. Und das bedeutet nicht, dass du 10 Leute des Wissens fragst, sondern, wie die Gelehrten erklärt haben, ein Laie muss selbst aussuchen, wem er folgt. Und dies gilt sowohl im religiösen als auch im weltlichen. Ob das religiöse Fragen sind oder weltliche Fragen. Denn du wirst immer, egal was für ein Thema es ist, wirst du 2 gegensätzliche Meinungen finden. Der eine sagt, geh rechts, der andere sagt, geh links. So, was machst du jetzt? Das ist jetzt die Frage. Entweder du hast so viel Wissen gelernt. Woher willst du das wissen, dass du so viel Wissen gelernt hast? Du wurdest geprüft. Der Imam Malik sagt, ich habe erst dann Fatawa, Urteile gefällt, nachdem ich 70 Gelehrte gefragt habe, ob ich dazu geeignet bin. Das heißt, es reicht nicht aus, dass du selbst irgendwas autodidaktisch dir beigebracht hast, sondern du musst geprüft werden. Irgendjemand muss dir sagen, der mehr Wissen hat als du. Genau, du hast es verstanden. Du bist jetzt in der Lage, die unterschiedlichen Ansichten selbstständig abzuwägen. Solange dies nicht der Fall ist, darfst du das nicht tun. Warum? Nach welchem Maßstab willst du denn jetzt entscheiden, ob du jetzt dem folgst, der sagt, geh nach rechts, oder dem folgst, der sagt, geh nach links? Nach welchem Maßstab? Das hört sich besser an. Der sieht klüger aus. Das sind doch keine wissenschaftlichen Maßstäbe. Es gibt nur eine Lösung. Entweder du hast so viel Wissen, dass du das prüfen kannst. Jedes einzelne Argument wird geprüft. Ist das Argument eigentlich richtig? Zweitens, ist das Argument richtig verstanden worden? Drittens, gibt es denn nicht andere Argumente? Und so weiter und so fort. Das ist kein einfaches Spiel, wo wir sagen, innem innem ist das Rabbeln in der Kiste. Sondern du musst Wissen haben. So, wenn man aber kein Wissen hat, also ein Laie ist, dann ist das Gebot, das Allah hier sagt, frag die Leute des Wissens. Spiel nicht selbst den Gelehrten. Warum? Weil wenn du selbst den Gelehrten spielst, wirst du deiner Neigung folgen. Du wirst deiner Neigung folgen, weil du hast ja nicht die Maßstäbe und die Werkzeuge, damit du der Wahrheit folgen kannst. Du weißt ja gar nicht, wo die Wahrheit ist, weil du es nicht gelernt hast. Also was wirst du sagen? Du wirst nach deiner Neigung folgen, also vom Bauchgefühl. Und das ist nicht islamkonform. Also sagt Allah Azza wa Jalla, so fragt die Leute der Ermahnung, also des Wissens, wie die Gelehrten gesagt haben. Das sind also die Gelehrten. Wenn ihr es nicht wisst. Dann beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch, oder sein Buch, in dem er sagt, wir haben ja ein Buch zu euch hinabgesandt, in dem eure Ehre liegt. Begreift ihr denn nicht? Ayah 10. Das arabische Wort hier, Dhikr, bedeutet zum einen Ehre. Also durch den Koran erlangst du Ehre, weil du ein guter Mensch wirst, ein rechtschaffener Mensch wirst. Durch dein Charakter verbessert sich. Aber es bedeutet auch Erwähnung. Dhikr im Sinne von Erwähnung. Das heißt dann, in diesem Buch liegt eure Erwähnung. Ihr werdet in diesem Buch erwähnt. Wie? Und zwar gab es einen Gelehrten, und zwar Ahnaf ibn Qais, rahimahullah ta'ala, als er eines Tages diese Ayah gelesen hat, sagte er, dann suche ich, wo ich erwähnt werde im Koran. Also hat er gelesen, nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten und sie gestanden an ihrem Besitz, dem Bettler und dem Übermittelten ein Anrecht und den Unbemittelten ein Anrecht zu. Surat al-Dhariyat 51, Ayah 17 bis 19. Da sagte er, aber dazu gehöre ich nicht. Also das heißt, diese noblen Taten, nee, also da bin ich noch nicht so weit. Ja, und das sagte er natürlich aus Demut, weil es ist ein großer Gelehrter gewesen. Als er dann gelesen hat, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen und Allah liebt die Gutestuenden, Ali Imran, Sure 3, Ayah 134, da erkannte er sich auch nicht wieder. Und hier nochmal, warum war er ein schlimmer Mensch? Nein, sondern es kommt darauf an, in welcher Liga willst du spielen. Diese Ayah kannst du in einer Liga umsetzen, bei den Amateuren, oder du setzt diese Ayah um bei den Besten. Ja, diese Ayah ist unterschiedlich, ob du sie umsetzt oder Abu Bakr as-Siddiq sie umsetzt. Und er wollte eben die Umsetzung wie die Gefährten. Deswegen sagt er sich, nein, so weit bin ich nicht. Dann hat er gelesen, und sie ziehen sie sich selbst vor, also die anderen, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Also sie geben den anderen, selbst wenn sie etwas brauchen. Surat al-Hashr, Ayah 9. Und er hat die Aussage gelesen, und diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten machen, und diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden, und wenn sie zornig sind, doch vergeben, Surat Shura, Surat 42, Ayah 37, und da sagt er, ich erkenne mich auch darin nicht. Danach hat er Ayat gelesen, die über Sünden reden. Und zwar sagt Allah, denn sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wurde, es gibt keinen Gott außer Allah, sich hochmütig zu verhalten. Surat As-Saffat, Surah 37, Ayah 35. Und Allah sagt, was hat euch in Saqar, also in Jahannam, geführt? Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beten. Und wir pflegten nicht den Armen zu speisen. Und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge, bis die Gewissheit zu uns kam. Surat al-Muddathir, Surah 74, Ayah 42 bis 47. So sagte er, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, von diesen zu gehören. Auch da sagte er, ja Rabbi, also dazu will ich auch nicht gehören. Danach las er folgende Ayah. Und es gibt andere, die ihre Sünden bekennen. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer anderen Bösen vermischt. Vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Surat Tauba, Surah 9, Ayah 102. Da sagte er, O Allah, zu diesen gehöre ich. Das zeigt uns, was bedeutet, dass im Koran deine Erwähnung ist. Also such nach deinen Eigenschaften, such nach deinen Fehlern im Koran. Das heißt, deine Charakterfehler, die im Koran erwähnt werden. Such nach den Charakterzügen, die du noch aneignen sollst, die im Koran erwähnt werden. Das bedeutet, dass man den Koran mit Herzen liest. In Surat al-Anbiya gibt es auch ein rationales Argument, das Allah erwähnt. Und zwar sagt Allah, wenn es in ihnen beiden andere Götter als Allah gäbe, gerieten sie beide wahrlich ins Verderben. Preis sei Allah, dem Herrn des Thrones. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Er wird nicht befragt nach dem, was er tut. Sie aber werden befragt. Ayah 22 und 23. Also im Himmel und auf der Erde, in diesem Universum, in dieser Welt, wenn es zwei Götter gäbe, würde diese Welt zugrunde gehen. Also was ist dann die Lösung? Es gibt nur einen Gott. Was meint diese Ayah? Das bedeutet, wenn es zwei Götter gäbe, dann gäbe es folgende Möglichkeiten. Entweder einer setzt das durch, was er will, und der andere nicht. Dann ist eben derjenige, der es durchsetzt, der einzige Gott. Also gibt es keine zwei Götter, sondern nur einen. Oder, und derjenige, der es nicht durchsetzen kann, ist schwach, also kann er kein Gott sein. Das heißt, es kann nicht sein, ja, einmal setzt er es um, einmal ist der eine Gott schwach und einmal ist der andere Gott schwach. Das geht nicht. Ein Gott ist nie schwach. So, die andere Möglichkeit ist, dass beide Entscheidungen eintreten. Beide setzen es um. Ja, und Widersprüche können nicht zusammen eintreten. Der eine sagt, es soll Tag werden, der andere sagt, nein, es soll Nacht werden. Das ist unmöglich. Was wäre dann die nächste Option? Dass beide das Gleiche wollen. Ja, dann sind das auch keine Götter. Warum? Weil ein Gott der Vollkommenste ist. Ein Gott kann nie jemand sein, der ebenbürtig ist wie ein anderer. Das ist kein Gott, das ist ein Mangel. Sondern ein Gott ist jemand, der am Vollkommensten ist. Ja, niemand ist so vollkommen wie er. Also muss es eben nur einen Gott geben. Und deswegen darf nur ein Gott auch angebetet werden. Und deswegen sagt Allah, er wird nicht befragt nach dem, was er tut. Sie aber werden befragt. Ja, weil Allah Azza wa Jal der Allwissende ist und der Allweise ist. Der nächste Punkt in dieser Sura ist, dass sämtliche Propheten die gleiche Botschaft hatten. Allah sagt, und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Ayah 25. Und es wird auch erwähnt, dass selbst der Prophet sterben wird, alayhi salatu wassalam, und erst recht die Nichtpropheten. Und dazu sagt Allah, und wir haben für kein menschliches Wesen von dir ewiges Leben bestimmt. Wenn du nun stirbst, werden sie dann ewig leben. Jede Seele wird den Tod kosten. Und wir prüfen euch mit Schlechtem und Gutem als Versuchung. Und zu uns werdet ihr zurückgebracht. Ayah 34 und 35. Also muss sich jeder vorbereiten für sein Ende und Allah um ein gutes Ende bitten. Ebenso erwähnt Allah die Eile als Eigenschaft des Menschen. So sagt er, der Mensch ist seiner Natur nach aus voreilig erschaffen worden. Ich werde euch schon meine Zeichen zeigen. So wünscht nicht von mir, sie zu beschleunigen. Ayah 37. Und daraus zieht man die Lehre, dass man eben sich ändern soll. Man soll diese Eigenschaft nicht beibelassen, diese Voreiligkeit, sondern man soll abwarten, ja, und man soll alles stufenweise machen, ja, und nicht diese Stufen überspringen. Allah erinnert auch in dieser Sure daran, dass bereits die vorangegangenen Propheten verspottet wurden. Und daher sagt Allah Azza wa Jal, dass sie am Tag der Auferstehung es ein Tag des Gerichts gibt, und da gibt es diese Waagschale. Allah Azza wa Jal sagt: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Aya 47. Und wir stellen die gerechten Wagen für den Tag der Auferstehung auf, so wird keiner Seele um irgendetwas Unrecht zugefügt, und wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns, wir bringen es bei, und wir genügen als Berechner. Aya 47. Hier erwähnt also Allah Azza wa Jal die Waagschale, Yawm al-Qiyamah, und die Gelehrten sagen, dass diese Waagschale oder diese Waage zwei Waagschalen hat und eine Zunge. Und gewogen werden, Yawm al-Qiyamah, Schriften, diese Schriftrollen, die man bekommt, diese Bücher, die man bekommt. Es werden einzelne Taten gewogen oder der Mensch als Ganzes wird gewogen. Dabei wiegt er dann nicht Kilos, sondern er wiegt dann eben Hasanat oder Sayyiat. Möge Allah unsere Waagschalen mit guten Taten füllen. Anschließend erwähnt Allah kurz die Propheten Musa und Harun, um danach über Ibrahim a.s. zu sprechen, nämlich als er noch ein Junge war. So begann er früh mit dem Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala, und eines Tages kritisierte er die Leute, warum sie denn die Götzen anbeten. Und da drohte er und er sagte: Ich werde etwas anstellen gegen eure Götzen. Als sie weg waren, ging er zu den Götzen, hat sie zerstört, außer einen, den größten von diesen Götzen. Und am nächsten Tag kamen die Leute und haben gesehen, wie ihre Götzen zerstört waren. Und sie fragten sich: Wer hat das denn getan? Allah sagt: Sie sagten, wer hat dies mit unseren Göttern getan? Er gehört wahrlich zu den Ungerechten. Sie sagten: Wir hörten einen Jüngling sie in abfälliger Weise erwähnen. Man nennt ihn Ibrahim. Sie sagten: So bringt ihn her vor die Augen der Menschen, auf dass sie es bezeugen mögen. Sie sagten: Hast du dies mit unseren Göttern angetan? Oder hast du dies mit unseren Göttern getan, o Ibrahim? Er sagte: Nein, vielmehr hat dies dieser Große unter ihnen getan. Fragt sie doch, wenn sie reden können. Da kamen sie wieder zu sich und sagten: Ihr seid ja die Ungerechten. Hierauf machten sie eine Kehrtwendung. Du weißt doch, dass diese nicht reden können. Aya 59 bis 65. So beschlossen sie, ihn ins Feuer zu legen. Und sie haben ihn geworfen ins Feuer, haben ein Riesenfeuer gemacht. Und Allah Azzawajal sagte aber: O Feuer, sei Kühlung und Unversehrtheit für Ibrahim. Aya 69. Warum erwähnt Allah Azzawajal Kühlung und Unversehrtheit? Die Gelehrten sagen: Hätte Allah nicht Unversehrtheit erwähnt, wäre er erfroren. Und Kühlung und Unversehrtheit, das bedeutet, dass diese Kühlung aber immer noch angenehm ist. Und es wird auch erwähnt, dass es ein Tier gab, was mitgeholfen hat beim Anzünden des Feuers, und zwar war das ein Gecko, welches mitgeholfen hat, dass dieses Feuer entfacht wird. Es glaubte ihm damals also keiner, und deswegen ging er mit seinem Neffen Lut alayhi salam, und somit rettete ihn Allah Azza wa Jal. Allah sagt: Und wir erretteten ihn und Lut in das Land, dass wir für all die Weltenbewohner gesegnet haben. Also er ist dann weg vom Irak nach Palästina. Aya 71. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal einen Fall, bei dem die Propheten Dawud und Sulaiman a.s. unterschiedlich geurteilt haben. Und zwar sagt Allah, und auch Dawud und Suleiman, als sie über das Saatfeld urteilten, darin hatte Kleinvieh von fremden Leuten nachts geweidet, und wir waren für ihr Urteil Zeuge. Ayah 78. Es kamen zwei Männer zu Dawud a.s. Der eine hatte ein Saatfeld, der andere hatte Tiere. Ja, also irgendwelche Tiere, ob das Ziegen, Kühe, Schafe, irgendwelche Tiere. Und die Tiere gingen nachts und haben von diesem Saatfeld gefressen und haben es zerstört. Und deswegen gingen sie zu Dawud und wollten jetzt wissen, was ist das Urteil. Dawud a.s. hat geurteilt, diese Tiere werden Besitz von dem Menschen, dem dieses Saatfeld gehört. Als sie dann bei Suleiman waren, hat er gesagt, also ich hätte anders geurteilt. Und zwar war das Urteil von Suleiman, dass diese Tiere bei dem Besitzer vom Saatfeld bleiben. Sie gehören ihm nicht, aber sie bleiben dort. Er darf sie benutzen, ihre Wolle oder Fell und ihre Milch. Und wenn die Frucht wieder vorhanden ist, also wenn die Ernte das nächste Mal wieder kommt, dann gibt er diese Schafe zurück. Ja, das heißt, so wie dieser Besitzer der Schafe oder Kühe, was es auch war, das Vieh, eben Nutzen von diesem Saatfeld hatte, da seine Tiere davon gefressen haben, so soll eben auch der Besitzer vom Saatfeld Nutzen haben von diesen Tieren und danach es zurückgeben, weil der Besitzer vom Saatfeld hat ja sein Feld. Ja, das Feld ist ja da, er kann es ja neu anbauen. Und da sagte Allah Azza wa Jal, und wir ließen Suleiman es begreifen und allen gaben wir Urteilskraft und Wissen. Ayah 79. Ebenso erwähnt Allah die Gaben, die Suleiman erhalten hat. So gab ihm Allah die Macht, die Tiere zu verstehen. Und so haben die Geschöpfe, wie zum Beispiel die Berge und die Vögel, mit ihm Allah gepriesen. Und er konnte sie verstehen. Ebenso war er in der Lage, Panzerkleidung herzustellen, also zur Abwehr. Und Allah gab ihm die Macht über den Wind, sodass der Wind ihm samt seiner Armee getragen hat, wohin er wollte. Zum Beispiel zu Bayt al-Maqdis, was er auch getan hat. Und weiterhin hatte er Macht über die Dschinn. So gab es einige, die tauchten für ihn, um in die Meere, um Perlen zu fischen. Und andere machten andere Tätigkeiten, wie Allah es erwähnt. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal den Propheten Ayyub, also Hiob. Und Allah sagt, und auch Ayyub, als er zu seinem Herrn rief, mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Ayah 83. Hier sehen wir, wie respektvoll Ayyub a.s. mit Allah umgegangen ist und in seinem Bittgebet. Und zwar, er bat ihn ohne zu klagen. Warum und wieso und weshalb? Ich bin doch ein Prophet, wie kannst du, möge Allah uns davor bewahren. Ja, also dieses Anklagen, ja, das ist nicht erlaubt. Und wir haben ja gesehen in Surat Yusuf, wie Jakob sagte, schöne Geduld. Schöne Geduld war also was? Geduld ohne Anklage gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Prüfung von Ayyub war ja nicht kurz. Ja, es ging 18 Jahre. Und er verlor alles. Er verlor seine Gesundheit, er verlor sein Vermögen, er verlor seine Kinder. Er wurde abgestoßen. Einzig seine Frau blieb ihm übrig, die ihn gepflegt hat, ja, und das eben sehr, sehr lange, 18 Jahre. Und nachdem diese Prüfung fertig war, hat Allah Azza wa Jal ihm alles wieder ersetzt. Da sagte Allah Azza wa Jal, da erhörten wir ihn und nahmen das Unheil, das auf ihm war, von ihm hinweg und gaben ihm seine Angehörigen und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die uns dienen. Ayah 84. Viele Tafsir-Gelehrte sagen, dass Allah die Kinder wiederbelebt hat und ihm nochmal so viele Kinder gegeben hat. Also er hatte anscheinend, wie es einige erwähnen, 7 Söhne und 7 Töchter. Die sind allesamt gestorben. Und danach hat Allah Azza wa Jal sie wiederbelebt und ihm nochmal 7 Söhne und 7 Töchter gegeben und eben sein Vermögen vermehrt. So dass das eben das Wunder war und ein Zeichen war, damit die Menschen an Allah glauben. Wie wurde er geheilt? Allah erwähnt das in einer anderen Sura, in Sura Sad. Sura 38, Ayah 42. Und zwar sagt Allah, tritt kräftig mit deinem Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Das heißt, Allah Azzawajal hat ihm eine Quelle gegeben, sodass er dadurch geheilt wurde. Nach der Aufzählung von Ismail, Idris und Dhul-Kifl wurde die Geschichte von Yunus erwähnt. Allah Azzawajal sagt,
وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
Aya 87 und 88. Und auch dem Mann mit dem Fisch, als er erzürnt wegging, da meinte er, wir würden ihm nicht den Lebensunterhalt bemessen. Dann rief er in den Finsternissen, es gibt keinen Gott außer dir, Preis sei dir, gewiss, ich gehöre zu den Ungerechten. Da erhörten wir ihn und erretteten ihn aus dem Kummer, so retten wir die Gläubigen. Möge Allah uns immer retten. Der Mann mit dem Fisch, also Dhunnun, auf Arabisch ist Yunus, a.s., Yunus ibn Matta. Er wurde zur Stadt Nainawa, das ist eine Stadt im Gebiet Mosul im Irak, geschickt. Und er hat sein Volk aufgerufen, aber sie haben nicht geglaubt. Das haben wir ja schon mal erwähnt, eben in Surat Yunus, dass sie das einzige Volk waren, das doch bereut hat, als sie die Strafe kommen gesehen haben. Ja. Also als eben Yunus gesehen hat, die wollen nicht glauben und die Strafe wird kommen, hat er sie verlassen. Nachdem er sie verlassen hat und die Strafe sich näherte, haben sie bereut. Aber Yunus a.s. war ja schon weg. Und Allah azza wa jal hat ihn dann geprüft, weil er, wie einige Tafsir-Gelehrte sagen, nicht abgewartet hat, dass Allah azza wa jal ihm sagt, gehe nun heraus. Ja, also er ist heraus. Warum? Ja, weil er sich gedacht hat, okay, also die Strafe wird jetzt kommen. Ich habe getan, was ich tun konnte. Also könnte ich gehen. Aber Allah azza wa jal hat ihn dann geprüft, und zwar hat ihn dieser Wal verschlungen, und in einer anderen Sura werden wir noch einmal, inshallah ta'ala, auf diese Geschichte eingehen, dass er eben auf einem Schiff war und sie losen mussten, wer auf diesem Schiff bleibt. Auf jeden Fall musste ja dann Yunus a.s. runter, und ein Wal hat ihn verschlungen, und im Leibe dieses Wales hat er dieses Bittgebet erwähnt, das ein wunderschönes Bittgebet ist. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Dieses Bittgebet ist ein sehr wichtiges Bittgebet für einen Muslim, welches man sehr oft erwähnen sollte. Und dann sind sich die Gelehrten nicht einig, ging er dann zurück zu seinem eigenen Volk, welches bereut hat, oder wurde er zu einem neuen Volk geschickt. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jalla die Geschichte von Zakaria, der im hohen Alter ein Kind gezeugt hat, und auch Maryam wird in dieser Sure erwähnt. Im Anschluss daran erwähnt Allah Azza wa Jalla die Einheit dieser Umma, und zwar sagt Allah Azza wa Jalla, gewiss, diese ist eure Gemeinschaft, eine einzige Gemeinschaft, und ich bin euer Herr, so dient mir. Ayah 92. Dann spricht Allah Azza wa Jal über Ya'juj und Ma'juj. Und zwar, er spricht über sie, wenn sie diese Sperrmauer aufbrechen. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, bis die Sperrmauer von Ya'juj und Ma'juj geöffnet wird und sie von jeder Anhöhe schnell herbeilaufen. Ayah 96. Und dies wird zur Zeit von Isa a.s. sein, also wenn er wieder herabkommt. Denn er wird mit den Gläubigen auf einen Berg gehen, wobei Ya'juj und Ma'juj alles verwüsten. So bitten diese Gläubigen Allah Azza wa Jal um Rettung, und dann vernichtet Allah Azza wa Jal dieses Volk, Ya'juj und Ma'juj, und es kommen Vögel, die diese Leichen dann wegtransportieren, und dann kommt ein Regen, was die Erde reinigt, und dann blüht diese Erde wieder auf. Am Ende dieser Sura erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem Allah sagt, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Ayah 107. Die nächste Sura ist Surat al-Hajj, also die Pilgerfahrt. Das ist eine medinensische Sura, und die Besonderheit dieser Sura ist, dass sie die einzige Sura ist, welche zwei Niederwerfungen besitzt. Also zwei Niederwerfungen der Rezitation, nämlich in Ayah 18 und in Ayah 77. Auch Surat al-Hajj beginnt mit der Warnung vor dem Tag der Auferstehung. So sagt Allah Azza wa Jal:
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
Ayah 1 und 2. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. An dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt, und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Danach belegt Allah Azza wa Jal seine Macht zur Wiedererschaffung anhand der Darstellung der Entwicklungsphasen eines Embryos. Denn wer den Menschen das erste Mal erschaffen kann, der kann ihn auch wieder erschaffen. Allah Azza wa Jal sagt: O ihr Menschen, wenn ihr über die Auferweckung im Zweifel seid, so haben wir euch aus Erde erschaffen, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel, hierauf aus einem kleinen Klumpen gestaltet und ungestaltet, um es euch klar zu machen. Und wir lassen, was wir wollen, im Mutterleib auf eine festgesetzte Frist untergebracht. Danach lassen wir euch als kleine Kinder hervorkommen. Hierauf lassen wir euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt. Und mancher von euch wird frühzeitig abberufen, und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter gebracht, so dass er nach dem vorherigen Wissen nichts mehr weiß. Ayah 5. Jeder dieser Phasen, dieser embryonalen Phasen, dauert 40 Tage, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna gesagt hat. Und dabei wird die Seele eingehaucht nach 120 Tagen, wenn dann auch der Engel kommt, der Folgendes niederschreibt, und zwar die Vorherbestimmung, also die Lebensdauer, das Geschlecht, die Versorgung und die Glückseligkeit oder Unglückseligkeit dieses Menschen. Allah warnt in dieser Sure vor der Unentschlossenheit im Glauben. Allah sagt: Und unter den Menschen gibt es manche, der Allah nur am Rand dient. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. Doch wenn ihn eine Versuchung trifft, macht er eine Kehrtwende. Er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche Verlust. Ayah 11. Und deswegen muss ein Mensch immer Allah Azza wa Jal bitten um Standhaftigkeit. O du, der du die Herzen drehst und wendest, lass unsere Herzen standhaft sein auf deiner Religion. Das war ein Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Hauptthema dieser Sura ist die Pilgerfahrt. Und hier wird etwas über die Geschichte dieser Pilgerfahrt erklärt. Und zwar, nachdem Ibrahim alaihi salatu wasalam die Kaaba gebaut hat, hat Allah Azza wa Jal ihn aufgefordert, zu rufen, dass die Menschen pilgern mögen. Wobei es weit und breit ja keinen Menschen gab. Und so hat Allah Azzawajal ihm gesagt, er möge auf diesen Stein steigen, den er benutzt hat beim Bauen, wo jetzt Maqam Ibrahim ist, und zu rufen. Und so hat Allah Azzawajal diese Stimme so weit geführt, dass es tatsächlich alle Menschen mitbekommen haben. Und dann sind sie zu Ibrahim a.s., um zu pilgern, also die Gläubigen. Und er sagte, o ihr Menschen, euer Herr hat euch ein Haus errichtet und euch die Pilgerfahrt auferlegt, so erwidert den Ruf eures Herrn. Also das heißt, so heißt es in einigen Überlieferungen. So gehört die Pilgerfahrt zu den wichtigsten Riten der Religion, daher sagt Allah Azza wa Jal, so ist es. Und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. Ayah 32. Die Kulthandlungen, also diese religiösen Gottesdienste, diese gewaltigen religiösen Gottesdienste, dienen der Erziehung eines Menschen. Denn die Pilgerfahrt erfordert zum Beispiel körperliche und finanziellen Einsatz. Und was haben wir davon? Wir haben davon, dass Menschen, die Ibadah umsetzen, auch wenn es Einsatz verlangt, dass sie dann auch bei anderen Sachen ohne Gegenleistung etwas Gutes tun. Also wer so viel Geld ausgibt für die Hajj, die Pilgerfahrt, und so viel Strapazen auf sich nimmt, obwohl er davon ja nichts hat, außer natürlich Yawm al-Qiyamah, aber hat ja nichts Materielles davon, der trainiert diese Aufrichtigkeit, sodass er auch im alltäglichen Leben nicht erst etwas tut, wenn er etwas davon hat. Ja, also nicht nur nach Profit geht. Das ist eine, es ist nicht die einzige Weisheit, aber es ist eine Weisheit hinter diesen Ibadat, die so gewaltig sind. Ja, dass wir lernen, immer gut zu sein, auch wenn du nicht erst etwas davon hast. Denn eine Gesellschaft, in der Menschen nur dann etwas tun, wenn sie davon profitieren, wird zugrunde gehen. Wie können wir Menschen trainieren, dass sie auch ohne Profit Gutes tun? Durch solche Ibadat. Eine weitere Anbetung ist das Opfern, ja, und das Opfern ist ja auch mitten in der Hajj geboten, und deswegen ist ja auch das Opferfest am 10. Dhul-Hijjah. Dabei geht es nicht darum, dass Allah Azza wa Jal dieses Fleisch benötigt, wie Allah es hier in dieser Sura sagt, sondern es geht darum wieder, um zu trainieren, dass du bereit bist, für Allah auszugeben. Allah sagt, weder ihr Fleisch noch ihr Blut werden Allah erreichen. Aber ihn erreicht die Gottesfurcht von euch. So hat er sie euch dienstbar gemacht, damit ihr Allah als den Größten preist, dass er euch recht geleitet hat, und verkünde frohe Botschaft den Gutes Tuenden. Ayah 37. Anschließend erwähnt Allah seine Erlaubnis an die Gefährten, die ausgewandert sind, sich zu wehren. Allah sagt, Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Ihnen, die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagen, unser Herr ist Allah. Ayah 40. Also gemeint sind hier die Sahaba. Warum? Weil in der Zeit von Mekka war ihnen der Kampf verboten. Allah hat ihnen verboten zu kämpfen, weil sie eben schwach waren, die Muslime. Und erst als sie in Medina waren, hat Allah Azza wa Jal ihnen erlaubt, sich zu wehren. Ja, also sollten sie angegriffen werden. In Medina, in Mekka durften sie sich nicht mal wehren. Ja. Als Motivation für die Gefährten erwähnte Allah, dass bereits die vorangegangenen Propheten verleugnet wurden. Dazu sagt Allah, wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so haben auch schon vor ihnen das Volk Nuhs, die Ad und die Thamud, ihre Gesandten der Lüge bezichtigt. Und auch das Volk Ibrahims und das Volk Luts und die Bewohner von Medien. Auch Musa wurde der Lüge bezichtigt. Da gewährte ich den Ungläubigen Aufschub. Hierauf ergriff ich sie. Wie war da meine Missbilligung? Ayah 42 bis 44. Eine wichtige Anmerkung ist bezüglich folgender Aja: Und wir sandten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, der Satan in seinem Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte. Aber Allah hebt auf, was der Satan dazwischen wirft. Hierauf legt Allah seine Zeichen eindeutig fest und Allah ist allwissend und allweise. Aja 52. Es gibt hier einen unauthentischen Offenbarungsgrund, also der ist nicht richtig. Und zwar besagt diese Überlieferung, dass eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam Surat An-Najm den Polytheisten vorgetragen hat. Und als er an die Stelle gekommen ist, was meint ihr wohl zu Al-Lat und Al-Uzza, das sind ja zwei Götzen, und auch zu Manat, diese anderen der dritten, also das waren alles Götzen, die Mekkaner angebetet haben. Das ist Aya 19 und 20 von Surat An-Najm, Sure 53. Als Rasul sallallahu alaihi wasallam an diese Stelle kam, da kam der Teufel und lag ihm in den Mund folgende Worte: Dies sind erhabene Götzen, deren Fürsprache ersucht wird. Und das gefiel natürlich den Mekkanern. Endlich redet mal Muhammad sallallahu alaihi wasallam gut über die Götzen. Als Rasul sallallahu alaihi wasallam weitergelesen hat, er hat es nicht bemerkt nach dieser angeblichen Überlieferung, und am Ende von Surat An-Najm ist ja eine Niederwerfung, als er sich niedergeworfen hat, haben sich auch die Mekkaner niedergeworfen. Ja, weil sie dachten, okay, alles klar, er nimmt ja auch unsere Götzen an. Er akzeptiert sie auch. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Unter anderem, natürlich erstmal, weil die Überlieferungskette nicht authentisch ist, aber auch vom Inhalt her kann es nicht richtig sein. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla in Surat An-Najm selbst erwähnt, dass er nicht aus eigener Neigung redet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sondern nur das weiter sagt, was Allah ihm auferlegt. Und er redet nicht aus eigener Neigung, es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. Aja 3 und 4. Deswegen ist dieser Offenbarungsgrund nicht authentisch. Zum Ende der Sura erwähnt Allah ein Gleichnis, welches die Unfähigkeit der Götzen deutlich macht. Allah sagt: O ihr Menschen, ein Gleichnis wird euch angeführt, so hört darauf. Gewiss, diejenigen, die ihr anstatt Allahs anruft, werden nicht einmal eine Fliege erschaffen können, auch wenn sie sich dafür zusammentäten. Und wenn die Fliege ihnen etwas raubte, können sie es ihr nicht entreißen. Schwach ist hier derjenige, der ersucht, und derjenige, der ersucht wird. Aja 73. Und damit sind wir am Ende dieses Juz. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته